Der heutige Bibeltext steht im 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 8 bis 22. Die findet ihr auf der Innenseite des Handzettels. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glücklich seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht. Und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Dies ist das Wort Gottes. Amen.
Lasst uns zusammen beten. O großer Gott, der du dein Wort zu uns gegeben hast, bitte gib uns jetzt deinen Geist, der uns die Herzen auftut, den Verstand auftut für das, was du uns zu sagen hast, so dass wir deine Stimme hören und danach leben. Hilf uns jetzt in Jesu Namen. Amen. Dieses Wochenende gab es eine englische Teeparty in Leipzig und eine englische Schlägerei in Marseille mit der Polizei. Man merkt gewisse Unterschiede dazwischen. Und die Frage stellt sich, wie sollen Engländer sich im Ausland verhalten? Eine ganz aktuelle Frage für mich, denn ich bin auch Engländer. Hätten wir heute etwas mehr Gewalt beim Tee erleben sollen? Oder hätten die Engländer Fußballfans in Marseille etwas mehr Tee in ihrem Bier trinken sollen? Wie soll man als Minderheit in einer fremden Kultur leben? Wie soll man handeln? Das ist die Frage in 1. Petrus. Ganz konkret, wie sollen Christen in einer nichtchristlichen Welt leben? Laut Wikipedia sind etwa 80% der Leipziger religionslos. Wie sollen wir also als Christen in Leipzig leben? In einer Gesellschaft, die nicht an Jesus glaubt, die sich immer mehr und mehr weg vom christlichen Glaubensgut und von dem Evangelium entfernt. Und 1. Petrus zeigt uns den Weg. Ganz konkret in 3 Schritte. Segne deine Gegner, vertraue Christus und bleib dabei im Glauben. Und wenn du dich nicht Christ nennen würdest, freue ich mich umso mehr, dass du hier bist heute. Herzlich willkommen und ich hoffe, dass diese Predigt dir hilft. Und zwar, dass es dir hilft, über zwei Fragen nachzudenken. Erstens, sind Christen eine Bereicherung für die Stadt Leipzig? Und zweitens, lohnt es sich überhaupt, Jesus Christus kennenzulernen? Zu unserem ersten Punkt dann. Vergelte nicht, sondern segne. Vor etwa 100 Jahren soll die London Times folgende Frage gestellt haben. Was ist das Problem mit der Welt heutzutage? Die beste Antwort war zugleich auch die kürzeste Antwort aller Zeiten in den Lesebriefen der London Times. Sehr geehrter Herr, ich bin's. Hochachtungsvoll, G.K. Chesterton, ein katholischer Denker der Zeit. Chesterton ist unübertrefflich ehrlich. Das größte Problem in meinem Leben bin ich selbst. Meine Sehnsüchte, meine Begierde, meine Wünsche und meine Prioritäten. Und das weiß Petrus auch. Und darum fordert er seine Leser auf, ihre Ich-zuerst-Mentalität hinter sich zu lassen. Und zuerst heißt das da in Vers 9, dass sie Böses mit Bösem nicht antworten sollen. Da schreibt Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Sie Petrus weiß, dass Menschen uns häufig mit Bösem begegnen. Dass Menschen sich gegenseitig mobben und dissen und Böses tun. Er spricht hier von dem Alltagshass, von der Alltagsbitterkeit, in dem wir alle baden. Von Kindergarten bis zu Seniorenheim brüllen und beißen wir. Und zwar ziemlich viel. Wieso? Weil wir alle den ersten Platz in unserem Leben einnehmen wollen. Wir wollen alle unseren Herzen folgen. Und unsere Herzen wollen, dass die Erste im Leben sind. Aber Petrus sagt, nein, Christen sollen nicht so reagieren wie die Welt. Was man uns auftischt, müssen wir der Welt nicht zurück als Speise geben. Und er führt dann sein Argument fort mit ein paar Verse vom Psalm 34. Und in diesen Versen, die Petrus zitiert, geht es ganz konkret um unsere Wörter. So lesen wir in Vers 10. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Petrus sagt, unsere Lippen sollen nicht zum Waffenschmied werden und unsere Zunge nicht zur Giftquelle. Heute könnte man sehr wohl auch Finger und Tastatur noch dazu hinfügen. Im Groben geht es darum, dass unsere Geschichten und Anekdoten, die wir erzählen, unser Kaffeeklatsch, unsere Facebook-Einträge, unsere WhatsApp-Nachrichten, sie sollen niemanden zerstören und niemandem Böses tun. Durch Betrug und Verschmähung oder durch Beleidigung. Na, man könnte das hören und meinen, okay, dann öffne ich meinen Mund nie wieder im Leben. Aber das ist kein Aufruf zu einem Schweigegelübde. Vielmehr, sagt Petrus, Christen sollen aktiv segnen. Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Die christliche Reaktion auf Verschmähung, auf Beleidigung und Mobben ist keine Passivität, kein stumpfes Ertragen. Es ist eine Reaktion, eine aktive Reaktion der Liebe, der Vergebung und des Segens. Wir überwinden Böses mit Gutem. So wie es wieder in Vers 9 steht, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wir halten also nicht fest an unsere Wunde, wir halten nicht fest an unsere Rechte, wir reagieren mit Liebe, wir vergeben und wir bitten Gott darum, dass er unseren Gegnern Gutes tut. Dass er denen Jesus zeigt. So soll die Realität von Vers 8 in der Gemeinde sichtbar sein. So soll brüderliche Liebe unter uns schmecken. Und dann von uns aus, von Gemeinden aus, in Leipzig überfließen. Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Das Ziel für unser Gemeindeleben hier in der LEC ist nicht eine einzelgängerische Selbstsucht. Wir wollen uns nicht von Leipzig wegkapsulieren oder abkapseln. Unser Ziel ist eine Gemeinschaft der ungeheuchelten Liebe, wo wir in Geduld und Mitgefühl und Barmherzigkeit miteinander umgehen und zusammen für Jesus Christus leben und Leipzig mit großer Gnade begegnen. Und wenn man darüber nachdenkt, schmeckt das nicht unendlich besser als eine fade, bindungslose, gleichgültige Toleranz und Respekt, die die Welt sich erhofft? Brüderliche Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Mitgefühl, das ist unser Ziel. Aber wenn wir ehrlich sind, so zu reagieren, fällt uns nicht leicht. Werden wir beleidigt, wollen wir zurückschlagen. Gibt es also etwas Hilfe für uns hier? Und in der Tat ja. Petrus schildert zwei Motivationen, die uns dazu bekräftigen sollen, so mit Liebe zu reagieren. Und die erste ist da in Vers 9. Ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. Der Segen hier im Kontext des ganzen Petrusbriefes ist das ewige Leben. Das Leben nach dem Tod mit Gott. Möchtest du für alle Ewigkeit gute Tage sehen und Ewigkeit genießen? Dann sagt Petrus, dann bewahre deine Zunge. Nicht um durch gute Wörter gerettet zu werden. Denn Gottes Rettung kommt nur durch Glauben, nicht durch Taten. Aber wenn es durch Glauben kommt, so ist dieser Glaube immer ein lebendiger Glaube. Ein Glaube, der immer wie ein lebendiger Baum Früchte bringt. Und so fordert Petrus uns auf, echten Glauben zu zeigen, indem wir alle böse Wörter und zerstörerische Wörter hinter uns lassen, damit wir das ewige Leben von Gott bekommen können. Das war die erste Motivation, jetzt die zweite Motivation. Das ist der in Vers 12. Gott selbst sieht, hört und richtet. Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Petrus sagt, Gott sieht alles. Er ist ja der Herr der ganzen Schöpfung. Aber eine Gruppe der Menschheit liegt ihm besonders nah am Herzen. Und das sind die Gerechten, die, die auf Jesus Christus vertrauen. Auf sie schaut Gott wie ein Vater auf seine Kinder. Er schaut auf sie, um denen Gutes zu tun, um denen seine Liebe zu zeigen. Und er hört denen zu. Er nimmt ihre Gebete an und antwortet sie. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus Christus kennst, dann ist das Versprechen hier, dass dein Gebet niemals auf taube Ohren bei Gott stoßen wird. Und wenn Gott die Gerechten, die Christen sieht und denen zuhört, dann sieht er auch die, die Böses tun. Und er verspricht, gegen sie zu handeln. Sein Gesicht ist gegen sie gerichtet, sagt Petrus. Und deswegen können wir mit guten Antworten, wenn wir Unrechtes erfahren. Weil unser Gott sich um uns kümmert. Er wird uns durch alles Übel bewahren. Er wird unseren Gegnern nicht das letzte Wort überlassen. Und der Tag wird kommen, wenn Gott diese Welt ins Gericht zieht. Und an dem Tag wird er alle Christen in seine Herrlichkeit empfangen. Und an dem Tag wird sein Angesicht noch gegen die bleiben, die Böses getan haben und darin gelebt sind. Und für Petrus, da besteht kein Zweifel daran. Und deswegen kann er diese rhetorische Frage in Vers 13 bringen. Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahme des Guten seid? Hier in diesem Leben ziemlich viele Menschen. An dem Tag aber niemand. An dem Tag wird niemand einen Anschlag oder eine Anklage gegen Gottes Erlösten wagen. Wenn Gott an dem Tag auf uns lächelt, werden alle Flüche und Beleidigungen der ganzen Welt schweigen müssen auf ewig. Wenn wir aber ehrlich sind, ist es schwierig, den Blick auf die Ewigkeit zu behalten, vor allem in vollgefüllten, stressigen Alltag. Und so schreibt Petrus wieder davon, um uns in diesem Alltag wieder zu helfen. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Fürchte dich nicht, sondern vertraue Christus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt einige Sprüche, die ich hasse, sowohl auf Englisch wie auf Deutsch. Beispiel Nummer 1. Das kennst du bestimmt. Alle kennen das. Der Satz leitet immer eine neue Offenbarung meiner Ignoranz ein. Nächstes Beispiel. Komm schon, es ist doch einfach. Jeder kann das. Meistens geht es hier um irgendwelche Ballsporten. Und was denn folgt, ist, dass ich mich gleich blamiere. Auf eine furchtbare Art und Weise. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es vieles im Leben, was beängstigend ist. Wer anders meint, hat seinen Kopf höchstwahrscheinlich noch in den Sand irgendwo stecken. Wenn die Bibel dann sagt, fürchte dich nicht, vertraue Christus, ist das so ein Satz wie, es ist doch einfach, jeder kann das. Denn in der Tat nicht fürchten, sondern Christus vertrauen ist sehr schwer. Wie geht das? Und schon wieder will Petrus uns hier helfen und uns den Weg zeigen. Und das Erste, was man da wissen muss, wenn man nicht fürchten möchte, sondern Christus vertrauen, ist, dass Gottes Segen noch auf dich liegt, wenn jemand dir um deines Glaubens willen Böses tut. Vers 14. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Oder wir sind fest davon überzeugt, dass wenn wir leiden, das ist wie eine Wüste für uns. Da ist kein Leben mehr zu finden. Da ist nichts, davon könnte nichts Gutes kommen. Und auch die Bibel weiß eines Besseren. Sie weiß, dass Gott uns genug liebt, dass er stark genug ist, um keinen Augenblick unsere Leiden als bedeutungslos gelten zu lassen. Keine Waffe gelingt letztendlich gegen uns. Und das gilt für die üble Nachrede an der Arbeit. Und das gilt für die 21 Christen da auf dem Strand vor einigen Monaten, die ISIS enthauptet hat. Wen Gott entschlossen hat zu segnen, den bekommt Gottes Segen. Möge Satan und die Welt machen, was sie wollen. Wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Doch wie erfährt man dann diese Glückseligkeit? Wie kann man das bewusster erleben? Man begreift und beherzigt, dass Christus Herr dieser Welt ist. Vers 14. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Christus, den Herrn, in euren Herzen. Viele Leute mögen Christen Schlimmes androhen und diese Bedrohungen auch ausführen. Doch wir sind diesen Angriffen nicht hilflos ausgeliefert. Christus ist der Herr. Da eine kleine Bemerkung. Leider an dieser Stelle hat die Bibelübersetzung in dem Handout das falsch übersetzt. Das soll heißen, heiligt vielmehr Christus, den Herrn. Hier ist dann unsere Friedensquelle. Weil Jesus Christus allein über diese Welt regiert und uns durch seine Gnade errettet hat, so haben wir in der Tat nichts mehr zu fürchten. Nichts, womit jemand dich bedrohen könnte, kann dich von Christus entfernen. Nichts wird Christi Plan für dich überwinden oder frustrieren. Nichts wird seine Aufmerksamkeit von dir ablenken. Nichts wird sein Herz für dich gleichgültig und stumpf machen. Jesus und Jesus allein hat das letzte Wort über jeden Tag unseres Lebens. Und das gilt sogar für den Tod. Nimm einem Christen sein Leben und so schenkst du ihm nur den Eintritt ins ewige Leben bei Gott, wo alle Freude zu finden ist. So, was kann die Welt uns tun? Vieles ist die Antwort. Aber kann die Welt uns so verletzen, dass Gott uns seinen echten, erfahrbaren Segen nicht mehr geben kann? Nein. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Christus, den Herrn, in euren Herzen. Petrus schreibt weiter, und seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wenn die Kirche Christi so lebt, wie Petrus das hier beschreibt, würde die Welt gar nicht mehr damit klarkommen können. Sie wird fragen, wieso rastet ihr nicht aus? Wieso kämpft ihr nicht zurück? Wieso gibst du nicht auf? Und wenn du dich ein Christ nennen würdest, wie würdest du dann in der Situation antworten? Und Petrus sagt mit Sanftmut, mit Milde, mit Ehrerbietung, nicht mit Lieblosigkeit, nicht mit Arroganz, aber auch nicht mit Stille. Und was würdest du denn sagen? Und Petrus sagt, wir sollen allezeit bereit sein, eine Auskunft über unsere Hoffnung zu geben. Und damit meint Petrus nicht, jeder Christ soll alle Antworten auf alle Fragen über Gott und die Welt wissen. Dafür gibt's Martin. Was Petrus sagen will, ist, dass kannst du eine Hoffnung erklären? Kannst du deine Hoffnung erklären? Und wenn du ein Christ bist, ist deine Hoffnung das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus. Könntet ihr das in einer Minute oder zwei Minuten jemandem erklären? So zu reden, wie Petrus das sich vorstellt und uns vorlebt, mit einem reinen Gewissen durch Jesu Gnade, das wird Folgen mit sich bringen. Und Vers 16 schildert welche davon. Damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. In Kapitel 2, Vers 12 hat Petrus schon gesagt, einige Leute werden zum Glauben kommen, wenn sie sehen, wie Christen ihr Leben führen. Und jetzt beschreibt Petrus die Kehrseite der Medaille. Jetzt sagt er, kehrt man nicht von seiner Verfolgung der Christen ab, so wird das schreckliche Konsequenzen haben. Und an dieser Stelle muss ich sagen, liebe Freunde, wenn ihr nicht an Jesus glaubt, dann sagt die Bibel, dass ihr in große Gefahr steht. Sie sagt das nicht, weil Gott den Tag verderben will. Sie sagt das, weil die Bibel ein Buch Gottes Liebe für uns ist. Und sie warnt uns, dein Leben wird ein Ende haben. Und dann wirst du selbst vor Gott stehen. Und wenn wir an dem Tag nackt vor ihm stehen, so können wir nur Schande erwarten. Unsere einzige Hoffnung ist, dass wir jetzt an Jesus glauben, an seine Perfektion, an seine Gerechtigkeit, so dass wir die bekommen für den Tag, so dass wir dann an dem Tag in Jesus, von ihm gerettet vor Gott stehen dürfen, gewiss seine Liebe zu uns. So, wie leben Christen in dieser Welt? Sie vergelten nicht, sondern segnen. Sie fürchten nicht, sondern vertrauen Christus. Und zuletzt, sie geben nicht auf, sondern sie bleiben im Glauben. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Minenfeld. Verse 18 bis 22 sind vielleicht die kompliziertesten Verse im ganzen Neuen Testament. Und der neue Pastor darf den Text predigen. Daher werden wir erstmal einen kleinen Überblick schaffen und dann einfach drei Lektionen draus ziehen. Und für die nächste Minute, was ich sage, kann ich nur sagen, dass es höchstwahrscheinlich war. Das ist meine Meinung. Es gibt unterschiedliche Meinungen unter Christen. Also man darf dann gerne noch ins Gespräch danach drüber kommen. Vers 18 an und für sich ist ziemlich klar. Als Beweis dafür, dass es besser ist, für Gutes tun zu leiden, besser das zu tun, als für Böses tun zu leiden, weist Petrus auf Jesus hin. Er hat nie in seinem Leben was Falsches gesagt, gedacht oder getan. Und dafür hat er den allerschlimmsten Tod bekommen, das allerschlimmste Leid erfahren. Den Tod für Sünde unter Gottes Gericht. Und dieses Leiden war aber der Weg zu seiner Auferstehung, welche der Heilige Geist bewirkt hat. Soweit ganz klar und einfach. Jetzt wird's schwieriger. Zu der Zeit von Noah berichtet die Bibel von einigen bösen Engeln, die mit Frauen geschlafen haben. Gott hat sie dafür bestraft und in eine Art Gefängnis geworfen. Und zu denen ist Jesus hingegangen nach seiner Auferstehung, um seinen Sieg über den Tod zu proklamieren. Eine Art Siegeszug, wenn man will. Und als die Engel damals sündigten zu der Zeit von Noah, lebte die Welt auch gegen Gott, genauso wie sie es jetzt tut. Dennoch in dieser unfreundlichen Welt, erinnert Petrus seine Leser dran, dennoch in dieser unfreundlichen Welt war Gott mächtig genug, Noah von der Welt und von dem kommenden Gericht, von der Sintflut, zu retten. Gott hat sie ja, Noah und seine Familie, in ein großes Schiff gestellt, in die Arche. Und Petrus schreibt weiter, dieses Schiff ist ein Sinnbild für die Taufe. Nicht, dass die Taufe uns rein vor Gott macht, sie ist kein Abtun der Unreinheit des Fleisches, sagt er, sondern sie ist ein Bild dafür, dass Gott uns durch Jesu Tod und Auferstehung reinwascht. Und dann sagt Petrus zum Schluss, Vers 22, dieser Herr Jesus sitzt seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes. Dort regiert er mit aller Macht, denn aller Widerstand ist ihm unterworfen. Soweit der Überblick. Eventuell in Details könnte man noch darüber diskutieren. Aber wenn man das als Überblick nimmt, was hilft uns hier im Glauben auszuharren? Und Petrus, glaube ich, gibt uns drei Anwendungen. Erstens, glaubst du in Jesus Christus, so sind deine Leiden niemals Gottes Gericht für deine Sünde. Vers 18, Jesus hat einmal für Sünden gelitten und sein Tod ist genug, um für alle unsere Sünden zu bezahlen und die von uns zu entfernen. Glaubst du an ihn, so hast du ihn und alles, was er für dich am Kreuz erworben und erkauft hat. Gott wird dich niemals für das bestrafen, was Jesus schon abbezahlt hat. Wie Gott Noah und seine Familie damals gerettet hat, wird Gott alle Christen retten, egal wie stark die Verfolgung ist. Zweitens, Jesus Christus herrscht über alles. Petrus hat das schon erzählt, aber er wiederholt es jetzt, weil er weiß, dass Ängste uns tagtäglich plagen und er will, dass wir ein Beruhigungsmittel, ein Bekämpfungsmittel für diese Ängste haben. Vers 22 bedeutet so viel, dass ohne Jesu Erlaubnis niemand einen Finger gegen Christen heben darf. Und eine dritte Anwendung für uns. Nichts trennt uns von Jesus. Ob Verfolgung oder Ablehnung oder Verspottung oder Schlimmeres, ob Hunger oder Tod. Vers 18. Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Christus starb, um uns zu Gott zu bringen. Und darin hat er nicht versagt. Wenn wir gleich denn das Abendmahl feiern, dürfen wir daran denken, an unseren Retter Jesus Christus, der durch sein Leiden den Weg für uns zu Gott frei gemacht hat. Und wir dürfen daran denken und uns daran erinnern, dass wir Jesus auf diesem Weg nachfolgen dürfen. Zum Schluss eine kleine Geschichte. In den besten Geschichten harren die Helden immer aus, trotz allerlei Schwierigkeiten. Und so ist es für die zwei kleinen Helden in Herr der Ringe. Samwise und Frodo, die zwei kleinen Hobbits. Und etwa mitten im Buch, wo alles scheint verloren zu sein, wo alle Hoffnung längst verschwunden ist für diese zwei Hobbits, sagt Samwise, der Freund von Frodo, Folgendes zu seinem Freund. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, diese Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne dann scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben. Selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr Frodo, ich glaube, ich verstehe jetzt, ich weiß jetzt. Die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit, aufzugeben. Nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Liebe Freunde, wir glauben nicht an irgendetwas. Wir glauben an den Herrn Jesus Christus, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung für immer erlöst hat und uns zu Gott geführt hat, sodass nichts zwischen uns und ihm kommen kann. Daher lass uns unsere Gegner segnen, Christus vertrauen und im Glauben ausharren. Lass uns beten. Lieber Vater, wir bitten dich darum jetzt, dass du durch deinen Geist uns die Kraft gibst, so zu handeln, so dass durch unser Leben Leipzig schmecken und sehen darf, dass du Gott bist und dass du gut bist, so dass sie dann auch zum Glauben kommen können und dass wir durch Jesus Christus gerettet im Glauben bleiben und uns auf den Tag freuen können, wo wir endlich vor dir stehen. In Jesu Namen. Amen.